Vertraulich, der Bild-Video-Podcast aus der bestvernetzten Politikredaktion Deutschlands mit dem Blick hinter die Kulissen. Das Thema des Tages in 15 Minuten. Heute, Trump will Russenjets abschießen. Riskieren wir so den dritten Weltkrieg? Es ist Mittwoch, der 24. September. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Bild-Militärexperte Julian Röpke. Hallo Julian.
Hallo Thomas.
Julian, erst russische Drohnen über Polen, dann russische MiG-Kampfjets über dem Luftraum von Estland. Beides Luftraum von NATO-Ländern. Putin scheint sich immer weiter fortzuwagen, um die Reaktion des Westens zu testen. Die NATO droht jetzt für das nächste Mal mit dem Abschuss russischer Jets. Und auch Donald Trump hat gestern bei einem Treffen mit Ukraines Präsident Zelensky am Rande der UN-Vollversammlung Ja gesagt auf die Frage, ob er dafür sei, Russenjets in so einem Fall abzuschießen. Das wäre dann eine direkte Konfrontation der NATO mit Russland. Wie gefährlich ist das?
Ja, ich glaube, man muss erst mal schauen, in welcher Reihenfolge das Ganze passiert. Also ja, natürlich darf sich jedes Land verteidigen, wenn sein Luftraum verletzt wird. Das Luftraum ist Teil des Territoriums, der Souveränität eines Landes. Aber dazu muss ja erstmal jemand reinfliegen. Das heißt, die Konfrontation sucht Russland und Konfrontation ist auch das, was wir gesehen haben über Polen mit den 19 bis 23 russischen Drohnen, mit den 12 Minuten über Estland oder über dem estnischen Luftraum, mit den drei übrigens bewaffneten MiG-31, die waren also nicht nur zum Spaß da. Und insofern ist das natürlich eine viel gefährliche Situation, gar keine Frage, aber eine Situation, die von Russland ausgeht. Und wenn man die nicht klar benennt und klar sagt, was passiert, wenn das nochmal geschieht, dann denke ich, werden die Russen immer weitergehen. Und dann werden wir auch bald Drohnen über Deutschland haben.
Aber was würde in der Tat passieren dann? Sollten NATO-Kampfjets, in diesem Fall Estland, waren es glaube ich schwedische, finnische und
italienische
Kampfjets, die da aufgestiegen sind. Was würde passieren, wenn die tatsächlich einen russischen Jet, einen russischen Bomber abschießen würden? Würde das zu einer Konfrontation? Wir haben etwas martialisch, riskieren wir den dritten Weltkrieg, dieser Ausgabe genannt. Wie gefährlich ist das?
Also ich denke, erst einmal gibt es ja Prozedere. Das hat ja Mark Rutte auch gesagt, der NATO-Generalsekretär, man würde nicht sofort schießen, sondern man steigt hoch, man gibt dem Russen zu erkennen, wir sind da, wir wissen, dass du im falschen Luftraum bist. Man versucht, den abzudrängen, um wieder rauszukommen. Und erst, und das ist ja vielleicht auch eine Schwäche, die wir haben, aber das ist auch Präventivmaßnahme gegen den dritten Weltkrieg, erst wenn der Russe sich wirklich aggressiv verhält, wenn er sein Radar aufschaltet beispielsweise, also damit droht, die NATO-Flugzeuge abzuschießen oder wenn er eine Bombe an Bord hat oder ähnliches, und die abklingt, erst dann würden wir reagieren.
Aber wenn sie abklingt, dann ist es zu spät.
Wir sind ein Verteidigungsbündnis. Das heißt, auch wenn sich das komisch anhört, wir müssen auf den russischen Angriff warten. Und wenn der kommt, dieser Angriff, in irgendeiner Art und Weise, wenn der seine R-73-Rakete, Luft-Luft-Rakete abschießt, beispielsweise auf ein Senator-Flugzeug, was ihn begleitet, dann würden wir reagieren, dann würden wir zurückschlagen, dann hätten wir jedes Recht, den abzuschießen. Und wir haben es ja 2015, glaube ich,
in der Türkei. Da hat die Türkei mehrfach gewarnt. Russische Kampfjets, russische Bomber sind dort in türkischen Luftraum eingedrungen, wegen des Syrien-Einsatzes dort. Und dann hat in der Tat die Türkei diesen russischen Bomber abgeschossen. Und es ist nichts passiert anschließend.
Nein, nichts passiert, würde ich nicht sagen. Es gab tatsächlich auch russische Angriffe danach mit vielen türkischen getöteten Soldaten innerhalb Syriens. Das heißt, die Russen haben schon wütend reagiert, nicht in der Türkei, aber in Syrien. Auch Herr Erdogan hat sich einige Monate später entschuldigt dafür, ganz offiziell. Er hat gesagt, das tut uns sehr leid.
Aber ich meine, es ist auch ein NATO-Land, die Türkei. Also da war auch eine Konfrontation,
richtig,
NATO-Russland sozusagen.
Richtig.
Und es ist nicht zum Dritten Weltkrieg gekommen deshalb.
Vollkommen richtig. Und davon gehe ich auch aus, dass sollte die NATO tatsächlich auf feindliches russisches Handeln, russisches Flugzeug abschießen, haben wir nicht sofort einen dritten Weltkrieg, natürlich nicht. Sondern danach würden natürlich beide Seiten groß protestieren. Es käme zu diplomatischen Bemühungen bei den Vereinten Nationen, wahrscheinlich ein Schlagabtausch vorm Sicherheitsrat. Ich denke aber nicht, dass Russland das sofort als Maßnahme sehen würde, uns zu bombardieren. Ich denke allerdings, dass diese Angriffe, die wir schon sehen, diese hybriden Angriffe, das heißt, dass man unsere Flughäfen hackt beispielsweise mit Cyberattacken, dass man uns versucht, die Wirtschaft kaputt zu machen, dass man mit Drohnen eindringt in unseren Luftraum. Noch in Deutschland haben wir das gesehen. Ich glaube, das würde noch weiter zunehmen. Bin allerdings guter Hoffnung, dass auch Herr Putin weiterhin möchte, dass seine oligarchen Freunde in Europa Urlaub machen können und deshalb uns nicht nuklear verwüsten würde.
Du hast es es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Wie läuft so ein Szenario überhaupt ab? Also da wird festgestellt, irgendwo in irgendeiner Bodenstation, Achtung auf dem Radar, wir sehen, da nähern sich offenbar russische Kampfjets dem europäischen oder NATO-Luftraum. Was passiert dann?
Ja, es ist tatsächlich eine Eskalationsstufen nacheinander, die gefahren werden. Als allererstes geht es ganz normal los. Man schaut erstmal, hat der Russe einen Flugplan? Wenn er keinen Flugplan hat, schaut man, hat er den Transponder angestellt? Wenn er das auch nicht hat, versucht man ihn anzufunken, versucht mit ihm zu reden, versucht ihm zu sagen, du bist jetzt in der Nähe von unserem Luftraum oder du dringst sogar ein, sofort raus da. Wenn das alles nicht funktioniert, dann wird diese Alarmrotte, in dem Fall in MRI, das ist eine Basis da in der Nähe von Tallinn, die wird alarmiert und steigt dann binnen weniger Minuten auf. Aktuell sind es F-35 aus Italien, du hattest das vorhin angesprochen. Ja, die steigen dann auf und schauen eben, was macht der Russe da, setzen sich neben denen, setzen sich vielleicht hinter denen, versuchen mit dem zu kommunizieren, geben dem mit Flügeln beispielsweise mit so einer Bewegung zu verstehen, dass er dort falsch ist, dass er den Luftraum verlassen sollte. Und erst wenn das alles nicht klappt und erst wenn der Russe, wie gesagt, ein aggressives Verhalten an den Tag legt, beispielsweise Bomben ausklingt oder Raketen scharf macht, erst dann würden die NATO-Flugzeuge dann auch zu ihren eigenen Waffen greifen und den russischen Eindringling abschießen. Interessant ist, bei Drohnen ist das völlig anders. Und so, insofern ändern auch Drohnen dieses Spiel völlig. Das heißt, die Russen wissen heutzutage, mit Drohnen können wir eindringen. Wir riskieren unsere Piloten nicht. Und wenn die abgeschossen werden, sagen wir einfach, waren überhaupt nicht unsere Drohnen. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Das waren die Ukrainer oder wer auch immer. So haben wir es ja gesehen. Insofern sind Drohnen tatsächlich ein ganz gefährlicher Gamechanger. Nicht nur auf dem Schlachtfeld in der Ukraine, sondern auch am Himmel über dem NATO-Gebiet. Weil die Russen einfach sagen können, naja, dann müsst ihr eben alle aufsteigen. Dann müsst ihr die alle abschießen. Und am Ende sagen wir einfach, ihr habt ja keine Beweise, dass wir es waren.
Also wir müssen tatsächlich, ich bin wirklich verblüfft, wir müssen tatsächlich warten, bis dann so eine Bombe ausgeklinkt wird. Kann man nicht vorher irgendwie feststellen, dass die Bedrohungslage, das ist ja die rechtliche Voraussetzung für so einen Abschuss, dass es eine Bedrohungslage gibt. Wenn da jetzt so ein Flugzeug bewaffnet, so wie es jetzt auch war, in dem NATO-Luftraum ist, ist das nicht selber schon die Bedrohungslage?
Also ich denke, von der NATO her gibt es relativ klare Regeln. Ich denke allerdings auch, dass einige Länder, zum Beispiel Polen, in den letzten Tagen ganz klar gemacht haben, Herr Sikorski hat es gesagt, von den Vereinten Nationen, nächstes Mal werden wir aggressiver reagieren. Nächstes Mal werden wir nicht warten. Und er hat ganz klar gesagt, egal ob Drohne oder Flugzeug, wenn wir es abschießen, bitte kommt nicht hierher nach New York und fangt an zu, Zitat, zu weinen. Und weint hier nicht und beklagt euch nicht von den Vereinten Nationen, wir werden es einfach machen. Das heißt, natürlich hat jedes Land einen Spielraum, um zu sagen, wir machen das aber anders. Wir haben da jetzt, wir sind, fühlen uns so provoziert und ihr habt uns so oft angegriffen oder so oft mit Drohnen belästigt oder wie auch immer, dass wir jetzt anders reagieren. Ich denke allerdings, im Fall der Fälle hätten doch einige Respekt vor den möglichen Konsequenzen eines Abschusses. Und insofern würde man, anders als die Türkei 2015, wo es übrigens nur 17 Sekunden waren, glaube ich, 17 Sekunden waren die Russen im türkischen Luftraum und wurden erst beschossen, als sie schon wieder zurück waren im syrischen Luftraum. Ich glaube, da war jemand sehr, wie man sagt, trigger happy. Das heißt, er hatte den Finger am Abzug. Ich glaube, sowas würde heute nicht passieren.
In Estland war es jetzt 12 Minuten. Trump hat nicht nur Ja gesagt, als er gefragt wurde, ob er dafür sei, so ein Flugzeug dann abzuschießen. Er hat auch völlig überraschende neue Töne gestern angeschlagen, auch am Rande der UN-Vollversammlung, als er sich mit Ukraines Präsident Zelensky getroffen hatte. Anschließend hat er dann in seinem eigenen Netzwerk gesagt, dass er glaube, die Ukrainer seien in der Lage, mit Hilfe der EU und der NATO ihr Land in seiner ursprünglichen Form vollständig zurückzuerobern, also die besetzten Gebiete zurückzuerobern. Das ist das Gegenteil von dem, was er in den letzten Monaten immer gesagt hatte, als er glaubte, mit Putin einen Deal aushandeln zu können, als er gesagt hat, ihr müsst kompromissbereit sein und ihr werdet auf jeden Fall Gebiete abgeben müssen. Wie realistisch ist diese Aussage, dass die Ukraine das tatsächlich alles zurückerobern könnte? Du warst gerade 10 Tage in der Ukraine.
Ja, also ich glaube, das Positive ist, dass Donald Trump endlich mal ordentlich gebrieft wurde und sich auch hat briefen lassen über die Situation in Russland und in der Ukraine aktuell.
Darf ich da mal kurz einhaken, weil er das auch geschrieben hat. Er hat sich mit der militärischen und wirtschaftlichen Lage der Ukraine und Russlands vertraut gemacht und sie vollständig verstanden. Das hat er auch in seinem Post geschrieben. Ich meine, da fragt man sich auch, okay, mein Lieber, du hast dich so lange, hast du so viele Kommentare rausgehauen dazu und hast dich jetzt dann auch mal mit der Sache beschäftigt und sie verstanden.
Ich glaube, er hat lange geglaubt, dass er das über seine, wie er glaubt, Männerfreundschaft mit Putin regeln kann. Er hat immer gesagt, we are getting great along und so weiter. Und dann hat er aber irgendwann gesagt, ja, es klingt immer so nett und dann ist das Zitat Bullshit, was da rauskommt. Und ich glaube, er hat angefangen, jetzt sich wirklich damit zu beschäftigen. Er hat in diesem Posting viel über die Benzinlage gesprochen, über die langen Schlangen, über die Russen, die so viel Geld dafür ausgeben. Ich glaube, die Mehrwertsteuer soll auch nächstes Jahr erhöht werden in Russland.
Von 20% auf 22%.
Richtig, das heißt, der Donald Trump hat einfach verstanden, die Russen befinden sich überhaupt nicht in so einer guten Lage, wie sie immer tun. Und die Ukraine auf der anderen Seite, auch wenn er immer sagt, ja, man sollte keinen Krieg beginnen, hat die Ukraine nicht nebenbei gesagt, gegen ein Land, was 15 Mal größer ist. Er sieht, glaube ich, auch, dass die Ukraine durchaus in der Lage ist, für jedes Dorf, was sie verliert, eine Raffinerie in Russland zu zerstören. Und das ist tatsächlich ein strategischer Vorteil, den die Ukraine da hat, der sich eben auswirkt. Du hast gefragt, ob sie den Krieg gewinnen können. Ich glaube, militärisch auf dem Schlachtfeld können sie nicht alles zurückerobern. Ich glaube, das ist nicht möglich. Dafür haben sie nicht die Männer. Ich glaube aber, dass sie Russland so sehr schwächen und destabilisieren können. Die Bevölkerung ist auch echt sauer, wenn sie stundenlang für Benzin anstehen muss. Mhm. Dass dort vielleicht irgendwann ein politisches Umdenken stattfindet. Und der Kreml sagt zumindest, allermindestens, wir frieren die Front ein, wir wollen nicht weiter vorrücken. Oder, und das wäre natürlich der Traum der Ukrainer, irgendwann dann sagt, okay, wir ziehen uns aus gewissen Teilen der Ukraine wieder zurück.
Ist das wirklich realistisch?
Ja, sicher nicht jetzt sofort. Aber wenn man sich ansieht, dass die Ukrainer erst seit, ich glaube, seit Juni damit angefangen haben, seit 3 Monaten, 4 Monaten, die Raffinerien zu bombardieren. Und wir haben jetzt Informationen, dass zwischen 20% und 26% der russischen Raffinerieleistung, das ist eines der rohstoffreichsten Länder der Welt, was aber kein Benzin mehr herstellen kann, dass die kaputt sind, dann glaube ich, wenn man das in die Zukunft sieht, vielleicht 2 Jahre, dann haben die Russen kaum noch Möglichkeiten, Benzin herzustellen. Und dann haben sie ein massives Problem. Und wenn sie das haben, können sie entweder weiter eskalieren, noch mehr mobil machen, noch mehr Waffen nutzen oder sie sehen irgendwann ein, dass es der falsche Weg ist und ziehen sich vielleicht sogar zurück.
Mhm. Trump hat gesagt, er werde weiterhin alle Waffen an die NATO liefern, die NATO haben will. Heißt aber auch, das ist nicht umsonst, da können dann NATO-Länder in der USA einkaufen und er hat gesagt, ihr könnt haben, was ihr wollt. Er hat dann aber auch am Ende gesagt, ich wünsche jedenfalls beiden Ländern alles Gute. Das klingt auch wie, ich bin da mal raus.
Also das denke ich auch. Er hat lange versucht, diplomatisch das zu lösen. Er hat Druck auf die Ukraine ausgeübt und Zuckerbrot denn gegenüber Putin angewandt. Das hat alles nicht funktioniert. Jetzt sagt er eben, naja, dann machen wir es eben so wie immer. Ich gebe die Waffen weiter, ich verkaufe die, ich mache kein Minus mehr. Und die NATO darf damit, wie er gesagt hat, machen, was sie wollen. Und wir wissen ja, dass die USA gerade den Verkauf von 3.300 Marschflugkörper in Richtung Ukraine über NATO erlaubt hat. Das heißt, wir wissen, dass in Zukunft große Bestände von US-Waffen in Richtung Ukraine fließen werden. Darüber hinaus, glaube ich, hat er einfach keine Lust mehr darauf. Er will unbedingt diese, wie er sagt ja immer eine andere Zahl, 7 oder 9 oder 15 Kriege beenden innerhalb von einem Jahr für seinen Friedensnobelpreis. Mhm. Beim Thema Ukraine klappt das nicht. Und damit das nicht so aussieht, wie er schafft es nicht, muss er sich eben von zurückziehen. Und ich glaube, das tut er jetzt. Mhm.
Hat auch mit drastischen Sanktionen nochmal gedroht. Und heute kam dann auch die Antwort aus dem Kreml. Putin-Sprecher Peskow erklärte, dass die Annäherung zwischen Trump und Putin ein, Zitat, Ergebnis nahe Null gebracht habe. Sprich, die Beziehung, gerade ein paar Wochen her, dass sie sich in Alaska shake hands und Mensch, schön, dich wiederzusehen.
Und applaudieren.
Genau, die Beziehungen kühlen also wieder deutlich ab. Welche Folgen könnte das wiederum haben?
Ja, absolut. Ich glaube, Peskow, aber auch Dmitri Medvedev hat dazu gestern was getwittert oder gepostet. Die sind extrem sauer, weil Trump nämlich jetzt das Gleiche macht, was Barack Obama mal gemacht hat. Er hat gesagt, das ist eine Regionalmacht Russland. Mhm. Die sind da irgendwo bei sich. Aber
Papiertiger hat er
genannt. Genau, Papiertiger. Und Peskow hat heute gesagt, wir sind kein Papiertiger, sondern ein Bär und es gibt keine Papierbären. Also ganz komische Rhetorik. Man ist da offenbar ziemlich verzweifelt, dass die Amerikaner einen jetzt wieder als etwas Kleines, Unwichtiges sehen. Ich glaube, das tut den Russen richtig weh. Sie wollten ja diese Anerkennung haben durch Trump. Das war ihnen ja wirklich wichtig. Und dass sie jetzt doch wieder mit ihrer miserablen wirtschaftlichen Lage, mit den Sanktionen, mit den jeden Tag fast 200 Toten in der Ukraine leben müssen, ohne Trumps Unterstützung, ich glaube, das kommt im Kreml überhaupt nicht gut an.
Hintergrundinformationen von Julian Röpke. Vielen Dank dafür.
Danke dir.
Vertraulich.